Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Ein unerschütterliches Reich empfangen. Angesichts der Situation, die wir haben auf dieser Welt, ist das ein sehr treffender Titel, weil wir sehen, die Reiche dieser Welt sind erschütterbar. Ja, was auf uns zukommt, sagt die Schrift hier deutlich, alles, was geschüttelt werden kann, alles, was bewegt werden kann, wird bewegt. Und nur das wird bestehen, was nicht bewegt werden kann. So, in welchem Reich lebst du? In einem erschütterlichen Reich? In einem Land, wo man dir alles nehmen kann? Oder bist du ein Bürger des ewigen Landes, dessen Hauptstadt das neue Jerusalem ist? So lasst uns schauen, die Botschaft des Hebräerbriefes ist eindeutig, dass wir vom Betrug der Sünde wegkommen, damit wir eben ein unerschütterlich Reich empfangen und einziehen in die Hauptstadt, das himmlische Jerusalem. Ja, wir sind die Letzten auf dieser Welt, die es geben wird, die die Botschaft verkünden sollen an alle Menschen. Denn diese Zeit, in der wir leben, ist die letzte Zeit. Es kommt niemand mehr nach uns, weil Jesus wird durch sein Kommen alle Reiche dieser Welt erschüttern und in Schutt und Asche legen. Und es wird nur ein Reich bleiben, so wie das der Daniel schon in seinem Traum, den der Nebukadnezar hatte, gesehen hat. Daniel hat es auch gesehen und erklärt hat, dass alle Reiche dieser Welt zerfallen und seines bleibt ewig. Aber um das zu erreichen, müssen wir etwas verstehen und wir müssen den Aufwand Gottes, den er für uns gemacht hat, durch das Senden der Propheten, der Engel, seines eigenen Sohnes zum Opfer, zum Hohepriester und Richter, müssen wir das schätzen und in Anspruch nehmen, es glauben, weil nur durch Glauben können wir errettet werden. Und da wir ja nicht für uns da sind, sondern um den Menschen das Wort Gottes zu predigen, wollen wir das auch tun. Wir wollen uns vorbereiten, denn das ist jetzt unsere Stunde, wann wir aufstehen müssen vom Schlaf und bereit sein müssen für jeden Augenblick, wo Gott uns ruft, das letzte Zeugnis zu geben dieser Welt. In Hebräer 10, Vers 32 steht sehr schön, gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es also geht. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisset, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt, ein unerschütterlich Reich. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Angesichts des ganzen Schüttelns, was wir erfahren werden in diesen Tagen, brauchen wir ein festes Vertrauen, welches eine große Belohnung hat. Weil jeder, der erschüttert werden kann, jeder, dessen Vertrauen und Glauben wegfällt, verliert alles. Deshalb Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Wisst ihr, wir sind die, die die Verheißung empfangen sollen. Weil wenn wir uns die Helden des Glaubens von Anbeginn dieser Welt anschauen, wie sie das Kapitel 11 erklärt, da haben wir den Abel, den Henoch, den Noah, den Abraham, die Sarah, den Isaak, den Jakob, den Josef, den Moses, das ganze Volk Israel, wie es durch das Rote Meer geht, durch den Glauben, die Hure Rahab, den Gideon, den Barak, Simson und so weiter. Diese alle, sagt die Schrift, sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sie von ferne gesehen und sich ihrer getröstet und wohlgenügen lassen und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden wären. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Das heißt, wir sind die, die die Verheißung empfangen werden. Und diese Glaubensmenschen werden auferstehen, wenn Jesus kommt und sie zum Leben ruft. Und wir werden dabei sein, die wir eingehen und empfangen die Verheißung. Was für eine Gnade, was für ein Vorrecht haben wir als die letzte Generation. Wir erinnern uns, dass wir in einem Kampf des Glaubens sind. Hebräer 12, 1 bis 3. Darum wir auch, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lassen uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lassen uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Ist uns ein Kampf verordnet? Ja, es ist uns ein Kampf verordnet, an dessen Ende die Einnahme des Reiches ist, des unerschütterlichen, nicht irdischen, sondern himmlischen Reiches. Und dafür muss die Sünde und all das, was uns anklebt und träge macht, weggemacht werden und der Sieg errungen. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher Teil wohl hätte, mögen Freude haben, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Stuhl Gottes. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sünden wieder sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. So, das heißt, in diesem Kampf, wo alles, was bewegt werden wird, bewegt wird, brauchen wir einen unerschütterlichen Glauben. Es muss der Glaube Jesus sein. Er hat ihn begonnen und vollendet. Aber wenn er nicht meiner wird, dann nutzt es mir nichts. Deshalb muss dieser Glaube Jesu mein Glaube werden. Und so wie er gesiegt hat, soll ich auch siegen und bestehen an diesen Tage des Konfliktes und des Gerichtes. Schauen wir uns den Glaubenskampf unseres Heilandes an, weil ich möchte, dass wir sehr praktisch darüber nachdenken und Dinge erkennen, die als Muster sind, weil er ist unser Vorbild. Und wenn er als unser Vorbild nicht vor unseren Augen ist in diesem Kampf des Glaubens, dann werden wir es nicht mit Erfolg schaffen, in diesem letzten Kampf zu bestehen. So, Jesus wurde als Mensch von Gott gezeugt. Deshalb hatte er die Wahrheit als Kind Gottes. Er wusste, wer ist in seinem Herzen. Aber er wurde in der Maria gezeugt und von der Maria hat er geerbt die sündige Natur, die Lüge, ich bin Gott. Dadurch, dass er in der Wahrheit geboren wurde, hat er sich an Gott gebunden durch Vertrauen im Moment der Zeugung. Gott war seine Bindung. Er vertraute ihm. Aber er lebte auch von dem Worte Gottes. Als sein Vater in Lukas 3, 22 den Himmel öffnet und sagt, du bist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, muss Christus das glauben. Und nach 40 Tagen in der Wüste, in der Versuchung, kommt jetzt dieser Glaube und dieses Vertrauen, wird es geprüft. Du bist verhungert. Wird Hunger kommen für uns? Ja, es wird kommen. Die Hungersnot wird alle Menschen betreffen. Sehr alle. Und was werden wir dann tun? Wenn der Engel verspätet mit seiner Nahrung, werden wir dann festhalten am Wort Gottes, so wie er festgehalten hat, du bist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe? Jesus hielt an dieser Versuchung fest. Und sollte es ihn auch das Leben kosten, wird er sich nicht selbst versuchen zu helfen. Weil er ist ja ein Mensch in kompletter Abhängigkeit von seinem Vater. Nun, zu unserer Zeit wird es kommen, dass wir uns auf Menschen verlassen. Und wir haben ja diesen Kampf schon gesehen. Und er ist ja noch nicht vorbei mit dem Stoff, den man sich in den Körper spritzen muss. Dass man Menschen vertraut, dass sie einen schützen vor der Krankheit. Aber werden wir Menschen vertrauen, um Essen und Trinken zu haben? Auf was werden wir uns stützen? Weil Jesus ist unser Vorrenner, wenn man so will. Er hat es vorgemacht. Er ist da durchgegangen. Und ich glaube, keiner von uns war noch am Verhungern. Ich zumindest nicht. Ich habe noch nie 40 Tage nicht gegessen. Vielleicht mal drei, nicht einmal drei. Aber wie wird es sein, wenn wir in diese Not kommen? Werden wir dann wissen und bestehen? Jesus bestand die Prüfung, er kreuzigte das Ich und tat nichts aus sich selbst und für sich, sondern aus ihm kam des Vaters Wille, weil er ja durch Vertrauen an den Vater gebunden war und durch Glauben festhielt an dem Wort Gottes, aus dem jeder Mensch lebt, der von Gott geschaffen ist. Und wir sind ja alle von Gott geschaffen und können nur so funktionieren, wie er uns gemacht hat zu funktionieren. Und Vertrauen und Glauben sind die entscheidenden Dinge, die alles in unserem Leben bestimmen. Aber es kommt darauf an, wer ich bin, damit ich das richtig tue. So, ich und du, wir sind alle geboren in unserem Herzen mit der sündigen Natur. Wir können nichts Gutes tun. Alles, was wir tun, ist uns an Menschen und an Satan zu binden. Gott gibt seinen Sohn in diese Welt, damit er in den Geist des Menschen hineinkommt. Deshalb muss er Mensch werden. Er übernimmt das Böse, das Ego, die Krankheit, das Unrecht, den Tod. Und er kreuzigt es. Er verbrennt es in sich selbst, wenn man vom Opferdienst ausgeht, und schafft eine Sauberkeit in sich selbst, dass das alles weg ist. Und als er fertig ist, bringt er ein vollkommenes Opfer dar. Geist und Körper haben nie gesündigt. Jetzt kann er diesen toten Menschen in den Tod bringen, um aus dem Tod ihn herauszuholen und einen völlig neuen Menschen zu schaffen. Ein völlig neuer Mensch kommt aus dem Grabe, und dieser neue Mensch ist unser Erbe. Er ist der hohe Priester und König. Er hat ein Testament für uns, einen neuen Bund, eine Verheißung. Und wir wollen in diese Verheißung eingehen. Er hat es ja nicht für sich getan. Und dafür arbeitet er im himmlischen Heiligtum, sodass ich und du, und ich tue mein Bild nur deshalb dahin, dass jeder sein eigenes Bild dahin tut, damit jeder sich identifiziert und sagt, ich bin ein Kind meines Vaters. Ich nehme das Testament, den Bund, die Verheißung für mich und will deshalb kreuzigen das Elend, was in meinem Herzen ist, und es ersetzen mit der Wahrheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dadurch wird das Gesetz in mein Herz geschrieben, so dass ich eines Tages ein vollkommener Erlöster bin, dass mich nichts mehr schütteln kann, dass mich nichts mehr erschüttern kann, dass ich bereit bin für das ewige, nicht erschütterbare Königreich Gottes. Damit wir einziehen in das Erbe, das ein vollkommenes Erbe sein wird. So, das ist der Weg, den Gott vorbereitet hat. Und wir gehen in ihn ein durch den Glauben. Der einzige Weg, den wir das tun können. Und um das wieder zu bestätigen oder deutlicher zu machen, möchte ich es sehr praktisch bringen, wie es in meinem Leben passiert ist, so dass sich jeder in seinem Leben es verstehen kann. So, Gott kommt zu mir, weil ich brauche eine Bindung zu ihm. Die habe ich nicht aufgrund der sündigen Natur. Und er bringt mir die einzige Bindung, womit ich zu ihm kommen kann, und das ist das in Christus gemachte neue Leben. Das auferstandene Leben Jesu bietet er mir an, umsonst. Aber es kann nur aufgenommen werden durch den Glauben, durch das Vertrauen. Er gibt mir aber auch eine Information. Und diese Information war, als ich mit 39 Jahren verzweifelt war, weil ich unglücklich war in meinem Leben. Und ich dachte, eine Frau muss mich glücklich machen. Und als ich mich trennen wollte, damit ich mein Glück suche auf dieser Welt, kam er am 1. Juni 2003 und bot mir an, wenn du auf meine Gebote achten wirst, so werde ich dir zeigen, wie man deine Bedürfnisse stillt. Oh, meine Bedürfnisse. Ich wollte glücklich sein, ich wollte verstanden sein, ich wollte Harmonie. Und er kommt und bietet mir das an. Aber da ist doch eine Bedingung dafür. Mein Zustand war ein kompletter Gefangener. Ich war blind, wie man nur blind sein kann, und gefangen in meinen Süchten und in meiner Not. Und jetzt kommt er und sagt, wenn du deine Pläne aufgibst, dann gibt es eine Lösung für dich. Das alte Leben aufgeben. Man gibt das alte Leben nur auf, wenn es einen plagt, wenn es einen stört. Und am 7. Juni 2003, durch besondere Umstände, hat mich Gott so dahin geführt, dass ich im Glauben angenommen habe sein Angebot. Und in dem Moment, wo ich es durch den Glauben annahm, kam ein neues Leben in mich. Das alte wurde gekreuzigt. Und ich bekam das neue Leben Jesu in mein Herz. Es war meine Neugeburt. Ich werde Gott immer dankbar sein, für wie er das Ganze eingefädelt hat. Wie er 39 Jahre an meinem Herzen gearbeitet hat, um mich an diesen Punkt zu bringen. Sein Angebot, sein Leben aufzunehmen. Es kommt, wie ihr seht, durch eine Information. Und durch die Information, die wir glauben, entsteht das Vertrauen zu Gott, die Bindung durch unseren Heiland. Aber wie ging es weiter nach dem 7. Juni 2003? Was sagt die Schrift? Ich habe begonnen, den Weg in die Freiheit. Die Schrift sagt so, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Hebräer 12, Abvers 4 bis 7. Und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. So er die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kindern. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welche sind alle teilhaftig geworden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Und so wir haben unsere leiblichen Väter zu züchtigen gehabt und sie gescheut, sollen wir denn nicht vielmehr untertan sein dem Vater der Geister, dass wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Dünken, dieser aber zu Nutz, auf dass wir seine Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. So das Leben hört nicht auf mit der Neugeburt. Man ist ja jetzt das Kind des Vaters. Und als Kind des Vaters übernimmt er die Erziehung. Es ist nicht eine fremde Erziehung. Es ist er, der uns erzieht. Und das ist natürlich nicht immer angenehm, aber die Schule Gottes hat den Zweck, den Irrtum aus meinem Herzen zu entfernen. Den kann aber nur ich entfernen, wenn ich ihn sehe. Deshalb muss mich Gott in Schwierigkeiten bringen, in Anfechtung, in Versuchung. Er muss mich in eine Not bringen, damit ich sehe meine Reaktion. Und die erste Not kam ganz kurz danach, nach 3 Wochen, kam die größte Not in mein Leben, wo ich dachte, ich verliere jetzt die Kinder. Ich kann jetzt nicht auf Details eingehen, aber ich möchte das Modell nur erklären. Und da lese ich eine Verheißung. Ich wollte ja zum Gericht gehen, ich wollte große Dinge unternehmen, ich wollte mich wehren, ich wollte die Kinder retten und ihnen helfen. Und Gott sagt mir in Jesaja 41, Abvers 10 bis weiterhin, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich helfe dir. Und das ist ein Text, den wir alle, ja, es wurde ja für alle geschrieben. Und vielleicht lesen wir ein bisschen mehr daraus, zu sehen, wie schön er das verheißt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Werden wir diesen Text benutzen, werden wir diesen Text brauchen in diesen Tagen? Zu 100%. Siehe, sie sollen zu Spott und zu Schanden werden, alle, die dir Gram sind. Sie sollen werden als nichts und die Leute so mit dir hadern, sollen umkommen, dass du nach ihnen fragen möchtest und wirst sie nicht finden. Die Leute so mit dir zanken, sollen werden als nichts und die Leute so wieder dich streiten, sollen ein Ende haben. Werden wir bestritten werden? Ja, sicher. Wir werden im Zentrum des Streites stehen, als seine Kinder. Und er sagt, müsst euch nicht fürchten, es wird ihnen nicht gelingen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmer Jakob, ihr armer Haufe Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige in Israel. So, bin ich noch zum Gericht gegangen? Nein, ich bin nicht zum Gericht gegangen, obwohl ich von verschiedenen Seiten darauf aufgefordert wurde. Ich habe mich an Gottes Wort gehalten, weil ich hatte ja jetzt ein bisschen Erfahrung. Wenn man ihm vertraut, wenn man ihm glaubt, dann schaut man, was passiert. Aber ich wusste nichts, werde ich die Kinder behalten oder nicht. Gott hat eingegriffen und ich bin ruhig geblieben und habe eine erste Hürde überwunden. Und dann kamen viele andere Hürden, aber irgendwann mal musste Gott mich vom Geld befreien. Es ist nicht sehr leicht zu denken, man kann ohne Geld leben. Ich war mit der Praxis in großer Geldnot. Und wie ich nach meiner Gewohnheit gehe zur Bibel und sage, okay, Herr, was hast du mir zu sagen? Und ich schlug 1. Könige 17 auf. Und dort las ich die Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, von Elia. Und dort kam ein Text mir in die... Elia war in einer ähnlichen Situation. Und als Elia nichts mehr hatte zu essen und alles, auch das Wasser war weg aus dem Krug, also aus dem Bächlein, wo er wohnte. Ab Vers 8, 1. Könige 17, Vers 8. Da kam das Wort des Herrn zu ihm und sprach, mache dich auf und geh gegen Zarpat, welche bei Edom, bei Sidon liegt, und bleibe da selbst, denn ich habe da selbst einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Als ich das las, sage ich, Herr, bist du mich mit einer Witwe, soll mich versorgen? Ich bin ein Arzt und ich soll als Arzt von einer Witwe versorgt werden. Aber ich habe die Verheißung genommen und habe sie geglaubt und habe sie dann auch vergessen. Aber als die Witwe auftauchte, erinnerte ich mich an die Verheißung. Weil Gott ist treu. Was er sagt, das hält er gewiss. Und jetzt in den letzten 2 Jahren, da kam die Praxis in die Not. Wird Gott sie erhalten, wenn ich nicht mich an der Welt orientiere, sondern an ihm? Was wird geschehen? Und Gott gab mir eine Verheißung. Offenbarung 3, Vers 8. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Ich musste das glauben vor 1,5 Jahren, damit ich bestehe. Und ich habe es angenommen und geglaubt. Und die Praxis besteht bis heute. Es kann sie niemand schließen, außer er, auch wenn eine Impfpflicht kommt oder was auch immer. Es ist seine Praxis. Und wenn er sie schließen will, soll er sie schließen. Ich habe nichts zu verlieren dadurch. Es ist seine Werkstatt, sein Ort. Dort hat er mich ausgebildet. Dort hat er mich gerufen zum Arbeiten. Er ist dafür verantwortlich, ob sie steht oder nicht. Ich bin nur dafür da, zu arbeiten. Und so, was wartet noch auf mich? Was wartet noch auf dich? Wie gesagt, tu dein Bild dahin. Nimm deine Geschichte. Weil wir brauchen, um heute zu bestehen, eine Glaubensgeschichte. Wir müssen wissen, auf was wir uns verlassen. Und ich bin so dankbar für die Erfahrungen, die Gott mir gegeben hat, dass ich weiß, dass ich Gott kenne, dass ich weiß, auf wen ich mich verlasse. Weil man wird uns das Leben nehmen, egal was kommt. Werden wir stehen und sagen, denen, die Gott lieben, sind alle Dinge zum Besten? Werden wir es annehmen aus seiner Hand? Werden wir dieses Wort glauben und unserem himmlischen Vater vertrauen, oder werden wir geschüttelt werden? Weil dieses unerschütterliche Reich, was Gott vorbereitet hat für uns, ist nur da für Menschen, die nicht erschüttert werden können. Deshalb erklärt uns das ja der Apostel Paulus im Römerbrief so deutlich. Werden wir das glauben? Und wenn wir es ja, dann kommen wir zur Vollkommenheit. Die Prüfungen werden nicht aufhören. Aber wir werden etwas erfahren, und da steht in Römer 8, die letzten Verse, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ah, kann kommen, was da will. Nichts, wer einmal in der Wahrheit ist, wenn wir das Leben Jesu komplett für uns haben in unserem Herzen, dann erfüllt sich das, dass uns nichts mehr trennen kann. Da kann kommen, was da will. Wir leben in der Ruhe, so wie Christus. Der Glaube hat den Sieg davongetragen. Was für eine Gnade haben wir. So was wollen wir tun. Wir sind da noch nicht angekommen. Aber es ist schön zu sehen, dass wir die Verheißung empfangen werden. Dann sind wir völlig frei. Dann kann uns nichts mehr erschüttern. Dann ist unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein. Und nichts kann uns das wegnehmen. Was für eine Freiheit. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Wir müssen also zu diesem vollkommenen Bild gelangen. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der mit Feuer brannte. Nein, wir sind nicht zu diesem Berge gekommen, wie er sagt dort in Hebräer 12, 18, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion. Der ist natürlich nicht auf dieser Welt, aber ich habe kein Bild vom Himmel. So habe ich ein Bild genommen, das so ein bisschen uns einen Einblick geben soll über den Berg Zion. Zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu einer Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Wer ist denn die Gemeinde der Erstgeborenen? Nun, es sind die 144.000. Es sind die, die das Werk beenden, die lebendig zum Himmel genommen werden, die nicht sterben, sondern nur verwandelt werden im Augenblick, wenn Jesus kommt. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Wo ist sie angeschrieben? Die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist das unerschütterliche Reich. Das ist im Himmel angeschrieben. Dort hat Gott gerichtet. Dort hat Gott festgelegt, aufgrund des Lebens, alle sind versiegelt für die Ewigkeit. Und die, die nicht versiegelt sind für die Ewigkeit, also für das ewige Leben bei ihm, die sind für den ewigen Tod versiegelt. Und zu dem Mittler des Neuen Testamentes. Zu wem? Jesus. Er ist der Mittler des Neuen Testamentes. Durch ihn haben wir die Vollkommenheit erreicht, zum Geist der vollendeten Gerechten und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet denn des Abels. Wie haben wir das geschafft? Durch den Glauben an das Neue Testament, an den Mittler, durch sein Leben. Sein Leben redet besser denn Abels Leben. Sein Leben ist in unserem Herzen. Das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Damit werden wir ein Zeugnis geben, der ganzen Welt. In diesem Leben werden wir dieses Zeugnis geben. Und ich lese vielleicht weiter ab Vers 24, 25. Seht zu, dass ihr euch des nicht weigert, der da redet. Denn so jemand nicht entflohen sind, die sich weigerten, da er auf Erden redete, viel weniger wir, so wie wir uns, desweigen, der vom Himmel redet. Wir haben den Hebräerbrief begonnen mit dem Zweck des Hebräerbriefes, dass er zur Warnung geschrieben ist. Und wir werden in der letzten Stunde, in unserem nächsten Beitrag, werden wir noch einmal einen Überblick und das zentrale Thema ansprechen. Aber auch das, was ich bisher ausgelassen habe, obwohl es immer wieder vorkam im Hebräerbrief, nämlich, was passiert mit denen, die, wo steht die, willentlich sündigen, was das bedeutet, oder die einmal erleuchtet sind, können nicht mehr zurückkommen. So, ich habe einiges ausgelassen, weil ich wollte, dass wir es am Schluss als Überblick sehen, was das bedeutet, wenn ein Herz verstockt ist, das nicht mehr zurück kann. Weil Paulus will ja warnen, welches Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Aber solches noch einmal zeigt an, dass das Bewegliche soll verwandelt werden, als das gemacht ist, auf das da bleibe das Unbewegliche. Darum, weil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welchen wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. So, es ist ernst. Ja, der im Vertrauen das Leben Jesu annimmt und aus dem Glauben, aus dem Worte Gottes lebt, der hat nichts zu fürchten. Er wird alles ererben, wie Gott sagt. Weil Gott voranthält nichts. Aber er kann den nicht erlösen, der nicht will und der sein Herz verstockt. Der es besser weiß denn Gott. Der eine höhere, sage ich jetzt mal, Wissenschaft betreibt wie Gott. Wir haben keinen Platz in seinem Reich. Nicht, dass er sie nicht haben möchte, aber es ist nicht möglich, in diesem neuen Reich zu leben, wenn man nicht völlig selbstlos ist, wenn man nicht völlig in der Liebe ist. Weil dann würde ja dieser Krieg nie aufhören, weil jeder kämpft um seinetwillen. Und Gott möchte, dass dieser Kampf für immer beendet ist. Es gibt für ihn kein Zwang. Er lädt jeden ein. Aber jeder muss selber kommen. So fassen wir noch einmal zusammen. Der Adam fällt aus Gottes Verbindung und kommt in das Reich des Satans, in das Totenreich. Hier kann er Gott nicht mehr anbeten. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, hätte niemand je eine Chance gehabt. So Jesus kommt, in sich selbst tötet er das Böse. Er wird der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und durch den Tod nimmt er dem Tod die Macht. Er bezahlt den Tod nicht, dadurch, dass er, manche kommen und sagen, ja, er hat ja den zweiten Tod gestorben, oder wie wenn der Tod das Problem ist. Nein, es ist ganz deutlich, Adam war tot, als er sich von Gott getrennt hat. Der Adam hier hat kein Leben mehr in sich selbst. Und Jesus kommt, einen Menschen aus dem Tode zu retten. Und das ging nur, indem er nie sündigte und in den Tod kam, das heißt, den Tod durch den Tod zerstörte. Und der Sieg wurde ja dadurch gegeben, dass er auferstand. Die Auferstehung ist der Sieg über den Tod. Die Auferstehung ist das, was uns befreit, nicht der Tod. Er ist die Auferstehung. Und Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der zweite Adam, die neue Identität. Von ihm leben wir. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns jetzt, weil wir wissen ja nicht, wer alles vorher stirbt und zur Ruhe gelegt wird. Deshalb sollten wir wissen, der Tod ist überwunden in dem Sieg. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der sein Leben in ihm hat oder wessen Leben in ihm ist, das heißt, er hat das Leben Jesu aufgenommen, der lebt, auch wenn er tot ist. Er wird auferstehen, weil das Leben Jesu ein ewiges Leben ist. Das kann niemand töten. Jeder, der in Christus ist, hat das ewige Leben. Und er urteilt jetzt über jeden Menschen im himmlischen Heiligtum. Und es ist gekommen, die Zeit des Gerichts über die Lebendigen. Wir werden jetzt gerichtet. Von unserer Neugeburt, von unserem Leben, angefangen bis zum Ende. Und wir kommen, ja, wir sind in einem Kampf, der vom Drachen ausgeht. Er benutzt die Mächte dieser Welt, um in diesen letzten Krieg alle Menschen zu bringen, um seine eigene Lehre aufzustellen, das babylonische Reich, ein vereinigtes Reich, aber nicht vereinigt in der Liebe, sondern vereinigt in Gesetzen und in Bindung, in Sklaverei. Diese neue Weltordnung, diese Neuschaffung, die Neuorientierung der Welt, dass es nur eine Weltregierung gibt mit einem König und mit einem Priester, ist das, was jetzt gemacht wird. Der Götze ist ein wichtiger Bestandteil dadurch, der uns begleiten wird bis zum Ende. Aber er reicht nicht aus. Es muss auch der Krieg dazu kommen. Der bittere Kelch, dass alles in dieser Welt gerüttelt wird. Alles wird bewegt. Wir müssen uns gefasst machen auf jegliche mögliche Zerstörung, die der Böse machen wird. Nur um sein Ziel zu erreichen, dass alle Menschen willig sind, seinen Kelch anzunehmen. Um des Friedens willen, um der Gesundheit willen, dass sie eintreten in dieses neue Weltreich. Gott hat es so gemacht, dass niemand in dieses neue Weltreich eintreten kann, es sei denn durch seine eigene Zustimmung. Nicht durch Geburt, nicht durch irgendein, wofür ein Mensch nichts dafür kann. Nein, jeder wird das Mahlzeichen des Tieres annehmen aus eigenen Stücken. Ja, unter Zwang. Aber da niemand gezwungen werden kann, wird er es selber tun müssen. Und damit kommt er in die Sklaverei, weil die Einigkeit dieser Könige, dieser 10 Könige zusammen mit dem Tier aus Offenbarung 17, wird nur dadurch entstehen, dass jeder sich diesem System unterstellt und damit eine Marionette des Systems wird. Weil man kann in einem egozentrischen Wesen kein Reich aufbauen der Freiheit. Das kann nur ein Reich der Sklaverei sein. Es gibt in einem System, wo der Egoismus, wo der Mensch um seinetwillen alles tut, auch jetzt Hilfe gibt anderen. Man weiß es ja nicht, es ist ja gut, dass das noch da ist, aber der Mensch tut alles um seinetwillen. Weil er ja gemacht wurde fürs Gute, er versteht nur nicht seine Motivation, die egoistisch ist. Aber das Mahlzeichen des Tieres, die neue Identität, die Zahl des Tieres, die Zahl des Tieres beinhalten wird, ist etwas, was jeder aufnehmen wird. Und er wird es freiwillig aufnehmen, nur damit er jetzt Ruhe hat und Frieden hat und gesund ist. Anders wie kann Satan ein vereintes Reich nicht aufbauen. Aber die Bibel sagt, es wird nur kurze Zeit dauern. Es wird nur kurze Zeit dauern, diese Einigkeit. Weil sie kann ja nicht bestehen und sie wird zerstört dadurch, dass Jesus kommt. Sie werden sich einigen, gegen Gottes Volk, gegen Jesus zu kämpfen. Aber wer kann gegen ihn bestehen? Deshalb leben wir in dieser letzten Phase dieser Auseinandersetzung. Und es wird Schwierigkeiten geben und es wird gefordert werden, ein Glaube, der vollkommen sein muss. Ein vollkommener Glaube ist das Einzige, was bestehen kann in diesen Tagen. Und wir brauchen nicht eine Erfahrung des Glaubens, wie manche sagen, des Gefühls, ich muss Gott fühlen. Nein, man kann Gott nicht fühlen. Alles, was man fühlt, ist das, was man denkt oder was von außen auf einen zukommt. Aber Gott ist Geist, den kann man nicht fühlen. Wir brauchen eine intelligente, das heißt eine Erfahrung mit Gott, wo wir gelernt haben, ihn kennenzulernen, wo wir wissen, aha, So denkt Gott, so handelt er. Das sind seine Muster, weil wir kennen es aus dem eigenen Leben. Weil Jesus stand am Kreuz und bestand die Prüfung und vollendete unseren Glauben dadurch, dass er den Vater kannte. Auch dadurch, dass er den Eindruck hatte, er ist verlassen, aber er kannte ihn und hielt sich fest, weil es gibt keine Alternative zu ihm. Und genau dasselbe müssen wir auch tun. Wenn er unser Leben geworden ist, dann wird unser Glaube sein Glaube sein und wir werden uns festhalten an ihm und niemand wird uns daraus rausholen und rausrütteln können, egal was passiert, ob der Himmel zusammenbricht oder nicht. Lest euch mal Psalm 46, wie schön das ist. Vielleicht lese ich ihn noch, wenn die Zeit schon weg ist. Ab Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Und man kann hier schon auch die Kriege sehen oder den Krieg, der noch kommen wird oder der begonnen hat. Dennoch soll die Stadt Gottes sein, lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn es sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre einlegen auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das muss unsere Erfahrung sein. Die kriegt man nicht sofort. Deshalb hat uns Gott für diese Tage vorbereitet und bereitet uns noch vor, gibt uns den letzten Schliff, damit wir stehen können und sagen, der Gott Jakobs ist mit uns. Er ist unser Schutz. Das ist der vollkommene Glaube. Und er wird uns retten, wenn er erscheint als König aller König und Herr aller Herr. Während die anderen ihr Erbe empfangen, den Tod. Aber sie empfangen erstmals den vorübergehenden Tod und dann den ewigen Tod am Endgericht nach dem 1000 Jahren. So bist du dir bewusst der Zeit, in der wir leben. Erkennst du die Not und siehst du in dein Herz und sagst, Herr, ich brauche mehr Glauben. Ich brauche mehr Vertrauen. Stärke mich, mache mich bereit. Das Wort wird nicht mit uns sein. Es muss hier, es muss in uns sein. Wir müssen wissen, wer unser Gott ist. Wir müssen wissen, auf wen wir uns verlassen. Zu 100%. So, der Sturm kommt. Er hat begonnen. Seit 2 Jahren leben wir in der Sichtung. Und jetzt beginnt die Endphase. Wo wirst du bleiben? Wie wirst du stehen? Und ich möchte wieder beenden mit diesem wunderbaren Text aus Hebräer 11, Vers 40. Darum, Hebräer 10, Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele erretten. Amen.